Ihr lieben Geschwister, wir befinden uns auf den Wegen Jesu und wollen heute miteinander einen Text aus dem Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 14. Ich lese den Text vor, dann können wir dann auch gleich wieder die Fenster schließen, sonst wird es zu kühl. 2 Jahre, nun 2,5 Jahre sind vergangen, seitdem der Herr Jesus seine Jünger um sich gesammelt hat, um sie auszubilden und mit ihnen voranzugehen. Und unser Text, den wir heute lesen, der ist in Galiläa ansässig. Das heißt, die Jünger und der Herr Jesus befinden sich in der Nähe des Sees Genezareth und wahrscheinlich auf der östlichen Seite bei Bethsaida, wo eine Ebene ist. Da ist unsere Geschichte angesiedelt und sie lautet so, also Matthäus 14 ab Vers 13. Und als Jesus das hörte, gemeint ist der Tod von dem Johannes, den Täufer, zog er sich von dort, nicht nur er allein, sondern auch seine Jünger, das darf man nicht falsch verstehen, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück und eben in der Nähe von Bethsaida an der Ostseite vom See Genezareth gelegen. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg aus dem Schiff, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, also mit Frauen und Kindern noch viel mehr. So, jetzt können wir wieder die Fenster schließen und ich werde dann noch mit uns gemeinsam beten. Macht sie ruhig zu, sonst wird es zu kalt. Herr Jesus Christus, du bildest uns aus. Du möchtest heute Morgen hier in deiner Gemeinde mit uns reden, mit allen, die hier sind. Ob sie nun dich schon kennen oder noch nicht dich kennen, ob sie schon wiedergeboren oder nicht wiedergeboren sind, es ist dein Wort, welches an uns ergeht. Und Herr, wir dürfe dich bitte, wenn wir in die Gemeinschaft mit dir treten und dein Wort hören, dass du uns hilfst. Denn wir für uns, ja, wir können nicht recht hören oder auch nicht recht reden. Wir brauchen deine Hilfe. O Herr, hab Erbarmen mit uns. Segne, rette, baue auf, stärke, tröste, ermutige, weise zurecht, gib uns, was wir brauchen und leite uns an in deine Gegenwart und verändere uns weiter. Oh, wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dazu den Heiligen Geist gesandt hast, dass er uns in die Wahrheit leitet. Und darauf wollen wir heute Morgen auch vertrauen. Amen. Amen. Stellt euch vor, die Jünger Sie sind mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs und der Weg, den sie ihm nun gefolgt sind, über 2 Jahre hinweg, es war ein aufregender, spannender Weg, der immer wieder etwas Neues auch mit sich brachte. Und je mehr sie ihm folgte, umso mehr wurde ihnen bewusst, wer er war oder ist und wer sie sind. Das ist etwas, was uns fortwährend so ergeht. Je länger wir den Herrn Jesus Christus kennen, umso mehr werden wir auch mit ihm vertraut. Und wir staunen über seine Größe und seine Wunder und seine Herrlichkeit. Umso mehr werden wir mit uns vertraut und wir sind etwas beschämt über unsere eigene Not. Paulus sagt es, ich bin der größte Sünder. Und das ist etwas, wo also er nicht einfach nur so vor sich hin gesagt hat. Und heute, da sind die Jünger an einem Punkt, wo sie über den Herrn Jesus mächtig staunen müssen. Wieder einmal hat er um sich herum eine große Volksmenge versammelt, aber eigentlich müssten wir es anders sagen. Sie kamen zu ihm, ich darf es euch ja nochmal vorlesen, da heißt es, und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Also eigentlich wollte er mit seinen Jüngern etwas Gemeinschaft haben und alleine sein. Aber die Volksmenge vernahm es, folgte ihm aus den Städten zu Fuß nach. Und als der Herr Jesus aus dem Boot, aus dem Schiff aussteigt, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Also sie kommen zu ihm. Tausende und Abertausende, 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, können wir also mit der Frau und Kinder 10.000, 15.000 annehmen. Ein Fußballstadion voll. Also ganz große Menge von Menschen. Versucht euch das mal einen Augenblick vorzustellen. Dort in der Ebene in Bethsaida, wo es öde ist und er und seine Jünger ganz alleine vor sich sein wollte, sind auf einmal 10.000, 15.000 Menschen um ihn herum. Und er lehrt sie und er heilt sie, die Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Also die Jünger, denen wurde es etwas mulmig. Die waren innerlich unruhig geworden. Und der Grund ist ganz einfach der, sie wusste, diese Leute, die hier den ganzen Tag ausgeharrt haben, die brauchen ja was zu essen und zu trinken. Und jetzt muss man sie wieder wegschicken, damit sie sich was zu essen und zu trinken besorgen. Das ist doch ganz normal. Warum kommt unser Herr nicht darauf, dass er sie wegschickt? Und jetzt trete sie zu ihm und sage es ihm, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Und jetzt macht der Herr Jesus etwas, was sie nie sich hätte vorstellen können und denken können. Er sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger waren sprachlos. Also sie haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass der Herr Jesus ihnen so etwas sagen würde. Gebt ihr ihnen zu essen. Also das ist eure Verantwortung. Ich stelle euch hier in die Pflicht. Ich möchte, dass ihr das begreift, dass diese Menschen um euch herum, die ihr hier seht, dass ihr da eine Aufgabe habt. Das ist zuallererst einmal für sie erschlagend und bedrückend und belastend, sodass sie auch gar nicht damit fertig werden. Sie sagen, wir haben nichts als 5 Brote und 2 Fische. Das war aber nun eine ganz wichtige Lektion für sie. Der Herr Jesus erklärt ihnen an diesem Abend, ihr tragt Verantwortung für diese Menschen. Ihr könnt nicht einfach sie wegschicken. Ihr könnt nicht einfach sagen, also jetzt geht mal in die Dörfer und dann besorgt euch etwas zu essen. Ihr tragt Verantwortung. Das ist so ungewöhnlich, dass wir, wenn wir es lesen, sagen, Herr Jesus, das ist nicht fair, denn die Jünger können unmöglich diese Menschen speisen, sie können sie nicht ernähren, sie haben gar nicht die Mittel dazu, sie haben nicht das Geld dazu, sie haben nicht die Brote und die Fische dazu, das geht einfach gar nicht, das ist unmöglich. Wir haben nichts. Die Jünger kriegen etwas von ihrer Verantwortung erklärt, was sie haben, zumindest an diesem Abend dieser Volksmenge gegenüber. Das haben sie nicht jeden Tag gemacht. Und sie sagen, diese Verantwortung, der kann ich gar nicht gerecht werden. Wir haben nichts als 5 Brote und 2 Fische. Der Herr Jesus Christus zeigt seine Kinder immer wieder neu ihre Verantwortung. Er macht ihnen klar, dass sie nicht einfach sagen können, du, ich entlasse dich jetzt und so quasi sorg für dich selbst. Die Jünger haben das immer wieder mal getan, als die Kinder dem Herrn Jesus gebracht werden sollten, haben die Jünger auch so mehr so ein bisschen mürrisch darauf reagiert und sie abgewiesen. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, lass die Kinder zu mir kommen. Wir haben eine Verantwortung, wie die Jünger auch eine Verantwortung haben. Und nicht immer gefällt uns diese Verantwortung. Oder manches Mal, darf ich es so sagen, sagen wir, also das ist ja unmöglich, diese Leute da. Ich kann ihnen ja nicht also etwas geben und sie satt machen. Ich schaffe das nicht. Ich habe nicht die Mittel dazu. Und da muss es jetzt gar nicht um Brot gehen, sondern da kann es auch um andere Dinge gehen, wenn wir also an unser Zeugnis denken. Dass wir sagen, Herr Jesus, diese Verantwortung, die ist mir einfach zu groß und die wiegt zu schwer. Ich habe gar nichts. Das müssen wir auch genauso erfahren, wie die Jünger es erfahren haben. Es ist notwendig, die Verantwortung, die ich als Kind Gottes habe, kennenzulernen. Auch wenn ich davor erschrecke. Auch wenn ich persönlich sage, von meiner Seite aus, ich kann dem gar nicht gerecht werden. Aber an diesem Punkt zeigt einmal der Herr Jesus Christus, dass sie Verantwortung haben, dass sie sich nicht einfach davonstehlen können und sagen können, also ja, schick sie weg, ne? Sie sollen sich dann irgendwo auch ihre Nahrung und was sie zum Trinken brauchen, eben auch besorgen. Das ist jetzt also praktisch für mich angewandt. Die Menschen, die mich umgeben, für die trage ich Verantwortung. Bete ich für sie? die Menschen, die mir tagtäglich begegnen, der Umkreis, in den der Herr Jesus Christus mich gestellt hat. Kann ich sie einfach entlassen und sagen, oder geh mich doch gar nicht viel an, also die sollen doch selber nach sich schauen, nach ihren Angelegenheiten. Die müssen selber gucken, wie sie zurechtkommen, essen und trinken und leben. Gebt ihr ihnen zu essen. Was kannst du und was kann ich, was können wir denen geben, die um uns herum sind? Würde wir ihnen eine Wurst in die Hand drücken oder ein Stück Brot, dann würde sie beleidigt sein und sagen, ich habe genügend zu essen. Also ich selber kann mich selber ganz gut ernähren. Das ist vielleicht nicht das, was sie heute brauchen. Es sei denn, wir haben Menschen vor uns, die wirklich auch so arm sind, dass sie nicht ihre Lebensmittel sich kaufen können oder genügend Kleidung haben. Aber an einem anderen Punkt haben wir etwas, was sie nicht haben, auf jeden Fall nicht haben, wenn sie den Herrn Jesus Christus nicht kennen. Und wo wir dann im Grunde genommen diejenigen sind, wo nun auch als Speisemeister ihnen das Brot des Lebens reichen soll. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und dieser Verantwortung können wir uns nicht entziehen. Wir können sie nicht einfach entlassen. Wir können nicht einfach sagen, ich habe mit denen nichts zu tun. Die sind da einfach so heute aufgetaucht, tausende von Menschen. Ich kenne die doch gar nicht. Die Jünger kannten doch die allermeisten von den Menschen, die da kamen, gar nicht. Und doch macht der Herr Jesus sie verantwortlich und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben eine Verantwortung. Und das ist etwas, wo der Herr uns so ganz arg aufs Herz legen möchte. Da entsteht Gebet, wisst ihr, das ist dann so der Punkt, wo mein eigenes Gebetsleben auch lebendig wird, wenn ich das vom Herrn Jesus mir aufs Herz legen lasse, weil da fangen dann auch die Kämpfe an, so, Herr Jesus, wie kann ich da ein Zeugnis sein? Herr Jesus, wie soll ich Ihnen was zu essen geben? Herr Jesus, das geht doch gar nicht. Wie, zeige du mir einen Weg. So betet man dann. Also wenn man in der Ausbildung beim Herrn Jesus ist, ein Kind Gottes, also ich spreche jetzt heute Morgen hier zuallererst einmal zu Kindern Gottes. Wenn ich in der Ausbildung beim Herrn Jesus Christus bin, dann taucht es auf. Dann ist das etwas, wo ich persönlich auch in meinem Gebetsleben vorfinde, weil der Herr Jesus es mir aufs Herz legt. Und das ist gut. Auch wenn das Empfinden, die Erfahrung als solche bedrückend ist. Ich kann es nicht. Ich habe nichts. Das ist auch unsere Erfahrung. Also ich kann nicht mit dem anderen vielleicht reden, wie ich reden sollte, weil ich manchmal unter Umständen schüchtern bin oder auch mich nicht traue. Ich habe nicht vielleicht die Weisheit, demjenigen, der so viel intelligenter als ich ist, auch etwas zu sagen. Das ist immer wieder so etwas, wo wir merken, wir haben nichts. Aber gar nichts haben wir dann auch nicht. Also die Jünger hatten 5 Brote und 2 Fische. Und das war schon mal zumindest etwas. Und so ist es auch in unserem eigenen Leben. Wir können uns nicht dadurch entschuldigen, dass wir sagen, ich habe nichts, ich kann nicht. Also Herr, entlass mich, lass das jemand anderes machen. Dafür gibt es berufsmäßige, ausgebildete Christen, die sind Evangelisten, das sind Missionare. Ach, die können das tun, die sind dazu da. Ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Wenn der Herr Jesus zu dir sagt, gib ihnen zu essen, kannst du es. Weil mit diesem Auftrag geht einher auch die Befähigung und das sehen wir jetzt gleich auch die Anleitung, die der Herr dann auch dabei noch geben möchte. Und das ist das, was sie für sich selber nun auch zu lernen haben. Sie dürfen lernen, ihm zu vertrauen. Es war für sie eine Lektion, was sie in diesem Ablauf von der Speisung der 5000 ganz praktisch gelernt haben. Was machen sie? Sie gehen zuallererst einmal zu ihm hin und sie legen ihm diese Dinge hin, die ihnen auch auf dem Herzen liegen. Seine Jünger traten zu ihm. Nicht nur, dass der Herr Jesus ihnen ihre Verantwortung aufzeigt, sondern er erzieht sie auch dahingehend, ihm zu vertrauen. Und dazu kommen sie zu ihm. Und jetzt machen sie etwas, was wir auch immer wieder tun dürfen. Sie bringen ihm, was sie haben. Wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Und da sprach er, bringt sie mir hierher. Das ist ja eigentlich, wenn man so liest, nichts, also man könnte sagen, nicht bemerkenswert. Und trotzdem ist es ein Akt des Glaubens, des Vertrauens. Sie lege diese 5 Brote und diese 2 Fische in die Hände des Herrn Jesus Christus. Und damit sage sie etwas, das nachher im Nachhinein, aber sie das dann noch viel besser verstanden. Sie sage damit nichts anderes, ja, wir können es ja nicht, aber jetzt legen wir es in deine Hände. Kennt ihr das? Das ist etwas zuallererst einmal Beschämendes für einen selbst, demütigend. Wir können es nicht. Ich kann es nicht. Das gehört mit dazu zum Vertrauen. Ich brauche Jesus Christus nicht als Erlöser, wenn ich alles selber kann. Brauche ich ihn nicht? Ich brauche ihn erst dann, wenn ich begreife, ich bin ein verlorener Sünder, der, wenn er jetzt stirbt, in die Hölle fährt. Weil ich vor dem himmlischen Vater und seiner Heiligkeit nicht bestehen kann. Ich habe nichts. Will ich ihm meine Leistung erbringen? Will ich ihm meine Gerechtigkeit vorlegen, wie ein löchriges Kleid? Gar nichts. Nichts, ich habe nichts. Demütigend. Aber das ist der Anfang des dem Herrn Jesus Christus vertrauen können, dass ich von mir wegschaue. Ich habe nichts. Und ich hoffe auch gar nicht, irgendwas zu haben oder rechne gar nicht damit, irgendetwas zu haben, weil von mir nichts kommen kann. Aber jetzt lege ich es in seine Hände, zittrig, zagend, zweifelnd, vielleicht auch manchmal ohne große Hoffnung, aber trotzdem bringe ich es ihm, ich lege es ihm hin. Wisst ihr, das sind Dinge, die jeden Tag uns betreffen. Das sind ja unsere Kämpfe, die wir haben mit uns selbst und mit anderen Mitmenschen um uns herum. Das sind Aufgaben, die wir von dem Herrn Jesus gestellt bekommen, die wir auch nicht so wirklich gut erledigen können. Und jetzt bringen wir es ihm. Wir legen es ihm hin. Wir legen es in seine Hände. Das ist etwas Wunderschönes, dass wir das tun können und dass wir auch da loslassen dürfen und gar nicht davon überzeugt sein müssen, dass wir es schaffen, sondern wir legen es in seine Hände. Wir lernen, ihm zu vertrauen. Und Dieses Loslassen ist oft mit das Schwierigste, weil wir dann ja im Grunde genommen damit rechnen müssen, dass er lebt und dass er wirkt und dass er es nun selber auch in die Hand nimmt. Und dass er selber etwas tut und dass er selber etwas macht. Wir haben es wirklich in seine Hände gelegt. Und wir können jetzt selber gar nichts mehr dazu beitragen. Das ist übrigens auch etwas, was man lernen muss, Abstand zu nehmen, aufzuhören, selber zu wirken, selber etwas auch erreichen zu wollen, sondern wir legen es ihm hin, wir sagen es ihm und sagen, Herr, nun musst du es auch in deine eigene Hände also nehmen und musst es weiter voranführen. Aber nur so haben sie später ihren Dienst tun können, die Apostel. Wenn sie an einen Ort gekommen sind und dann eben auch ihre Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums erledigen wollte, dann haben sie fortwährend diese Situationen gehabt, dass sie vor Hindernisse sich befunden haben, Gefahren vor sich hatten, Schwierigkeiten, mit denen sie nicht fertig geworden sind. In Gefängnisse sind sie gekommen, sie sind geschlagen worden, sie sind verfolgt worden, sie haben verschlossene Türen vorgefunden und Ablehnung und Streit. Und fortwährend musste sie in all dem lernen, es in die Hand des Herrn Jesus Christus zu legen. Herr, hier stehen wir. Und was wir haben und sind, es ist wenig. Aber wir legen es jetzt in deine Hände. Und wir vertrauen dir, dass du lebst. Und wir vertrauen dir, dass du selbst auch etwas daraus machen kannst. Inwieweit können wir dem Werk seiner Hände vertrauen? Es sind Prüfungen, in die der Herr uns immer wieder stellt. Darf ich das euch mal so anhand einer Parallelstelle, wo genau die gleiche Geschichte vom Johannes erzählt wird, euch aufzeige. In Johannes 6, Vers 6 sagt also der Johannes im Rückblick auf dieses Ereignis Folgendes. Ich lese es euch mal vor. Vers 5, da nun Jesus die Augen erhob, also Johannes 6, Vers 5, und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Prüfungen, Proben, das hat jedes Kind Gottes. Und die kommen unangekündigt. Die kommen von jetzt auf nachher, also so überraschend manchmal. Überraschend sind sie da. Wir stehen auf einmal vor einer Situation, mit der wir nicht fertig werden. Wir stehen auf einmal vor einem Widerstand, der eigentlich nicht überwindbar scheint. Wir stehen mitten im Hagel, im Feuer, Gewehrschüsse hören wir, Kanonendonner. Und es ist auf einmal da, ohne dass wir es vorher hätte absehen können. Es ist eine Prüfung. Wenn du jetzt gerade in solch einer Prüfung dich befindest, dann darfst du sicher sein, dass der Herr Jesus Christus dich lehren möchte zu vertrauen. Wegzusehen von dem, was du bist und was du hast und es in seine Hand zu legen. Einfach in seine Hand zu legen und ihm zu vertrauen. Was immer auch deine Prüfung gerade ist, es ist vollkommen egal. Mach es so. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können nicht Ruhe finden, wenn wir selber festhalten. Denn wenn wir selber festhalten, heißt es ja, wir können damit umgehen. Wir können das Problem lösen. wir können also eine Antwort finden, wir können selber uns heilen. Das können wir natürlich nicht. Deswegen legen wir es in die Hand des Herrn. Und da lernen sie den Herrn Jesus kennen. Das ist das, wo wir hier auch sehen können, wenn ihr diese Stelle noch aufgeschlagen habt, was Johannes 6 betrifft, da heißt es vom Johannes rückblickend, das ist ganz interessant, dass er das selber so sagt, das sagt er also, Kapitel 6, Vers 6, das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Darf ich euch das so sagen? Wenn wir jetzt in der Ausbildung von dem Herrn Jesus uns befinden, wenn wir also so in Prüfungen stehen, dann ist das für uns das Allerschlimmste, dass wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Das ist das Allerschwierigste. Wie schwer wird es? Und kann ich jetzt in dieser Prüfung wirklich auch mich bewähren? Und kann ich durchhalten? Kann ich also siegreich sein? Und jetzt der Johannes, als er zurückblickt auf die Speisung der 5000, sagt er das so wunderschön, das hat er sich gemerkt. Er weiß, was er tun will. Der Herr Jesus Christus weiß, was er tun will. Also der Johannes hat es damals nicht gewusst, wie andere Jünger auch nicht. Aber im Rückblick sagt er, wo er nun alles, was er mit dem Herrn Jesus Christus erlebt und erfahren hat, zusammenfasst, er weiß, was er tun will. Das muss ausreichen, aber das ist auch ein wunderbarer Trost. Er weiß, was er tun will. Wir leben in einer Zeit, wo wir fortwährend feststellen, dass unsere Regierung, wie alle Regierungen auf dieser Welt, nicht mehr wisse, was sie tun solle. Und das geht bis hin zum Bürgermeisteramt und das geht auch bis hinein in die Arbeitswelt, die Betriebe, Konzerne. Es scheint so, als würde da kaum mehr jemand wisse, was er tun soll und wie man vernünftig handeln kann und wie man vernünftig auch Entscheidungen treffen kann. Das geht hinein in die Welt der Familie, der Nachbarn und alles, wo wir auch mit dazu tun haben, untereinander. Wir sind manchmal ganz erstaunt. Das ist so ein Durcheinander, so ein Chaos. Das ist etwas, wo wir den Eindruck haben, niemand ist mehr in der Lage, für Ordnung zu sorgen. Aber hier lesen wir es von dem Johannes. Hier steht es, und er hat es selber so aufgeschrieben, er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Wenn du für dich im Augenblick so arg auch in Not bist und so arg auch mit deinen eigenen Lebensumständen und Prüfungen zu tun hast und dir das alles so zu viel erscheint, dass du darunter arg leidest, dann lege es in die Hände des Herrn Jesus und vertraue darauf, dass er weiß, was er tun will. Das ist eigentlich die allergrößte Beruhigung, die man für sich haben kann. Er weiß, was er tun will. Für mich ist das etwas von dem, wo ich am allermeisten zur Ruhe kommen kann, wenn ich weiß, dass er durch die Kraft seines Wortes alles trägt, was auf dieser Erde passiert. Also er weiß, was er tun will. Und wenn du heute Abend oder heute Mittag oder in der Nacht dann aufwachst und ganz viel Sorge hast und ganz viel Angst hast, dann darfst du dir das selber sagen, er weiß, was er tun will. Und das, was er tun will, das ist etwas Gutes, etwas Gesegnetes, etwas Wunderschönes, etwas Herrliches, was er tun will. Er hat ein Anliegen für das ganze Volk. Er möchte sie alle speisen. Und er hat ein Anliegen für, das ist etwas, wo wir auch hier wahrnehmen, für Ordnung. Im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 14, wo genau der gleiche Bericht auch uns erzählt wird, das will ich eigentlich nur nebenher erwähnen, weil das nicht das Entscheidende ist, aber es ist trotzdem wichtig. Da heißt es, es waren 5000 Männer, er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Warum muss ich das wissen? Ganz viele beim Lesen der Bibel könnte jetzt sagen, das interessiert mich doch gar nicht, wie die sich da gelagert haben. Aber das ist sehr wohl interessant und wichtig für uns, weil wir hier sehen, da ist einer, der Ordnung bringt. Und der möchte, dass die Dinge ordentlich geschehen, die geschehen sollen in seinem Haus, in seinem Reich. Das ist etwas, wo wir so viel lernen können. Durch den Herrn Jesus Christus kommt Ordnung in unser Leben. Ohne den Herrn Jesus Christus ist es chaotisch. Das ist das, was diese Welt im Augenblick erfährt. Sie lehnt Jesus Christus ab und dadurch wird alles chaotisch. Es wird ungeordnet. Es gibt keine Ordnung mehr. Aber wo der Herr Jesus Christus wirkt, und das lernen die Jünger kennen, so lernen sie ihn kennen, da ist Ordnung. Gruppe zu 50 je. Das ist schön. In der Gemeinde darf Ordnung sein, sollte Ordnung sein. Die Veranstaltung sollte pünktlich anfangen. Das ist nicht so, dass man sagt, wir machen um 10 Uhr Gottesdienstbeginn und dann fangen wir vielleicht 10.15 Uhr oder 10.20 Uhr an. Das ist ja gar nicht schlimm. Sondern das ist etwas, wo uns auszeichnet als Kinder Gottes, dass wir durch den Herrn Jesus Ordnung gelernt haben. Das ist schön. Ordnung ist etwas Wunderbares. Mir würde uns arg beschweren, wenn jeden Tag die Sonne an einem anderen Zeitpunkt aufgehen würde. Also einmal, sie geht schon ein bisschen, als verändert sich. Aber jetzt stellt euch mal vor, morgen früh geht die Sonne um 7 Uhr auf. Und also Dienstag geht sie um 12 Uhr auf. Und am Mittwoch geht sie dann abends um 8 Uhr auf. Da würden wir durcheinander kommen, oder? Das wäre doch für uns schrecklich. Wenn es keine Jahreszeit, keine geordnete Jahreszeit geben würde, wir würden wirklich auch leiden darunter. Ohne Ordnung zu leben, das ist etwas, wo man leidet. Der Herr Jesus bringt Ordnung hinein in unser eigenes Leben. Aber was bringt er noch oder was sehen die Jünger noch an dem Herrn Jesus Christus und was ist ihnen da auch noch aufgefallen, der Herr Jesus hat seinen Blick auf den Himmel hin ausgerichtet. Darf ich euch das auch noch mal hier in dem 19. Vers Matthäus 14 ganz kurz vorlesen? Er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Er hat den Blick auf den Vater gerichtet. Und so hat er sein Werk getan auf der Erde. Er hat gehört, was sein Vater ihm sagte, das Werk, welches er ihm gegeben hatte zu tun. Man kann nicht anders sein Werk tun. Ihr könnt es nicht anders tun. Wenn ihr es anders tut, dann tut ihr es für euch nur. Dann interessiert euch gar nicht, was hat der Vater mir für ein Werk gegeben. Das hat der Herr Jesus gesagt. Meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ausgerichtet auf den himmlischen Vater. Ich blicke auf ihn und kriege von ihm her meine Anleitung und meine Unterweisung. Ich bin dankbar für alles, was er mir gibt. Der Herr dankt hier. Oh, dieser Blick zu ihm hin, das lernen die Jünger hier an dem Herrn Jesus Christus. Er blickt zum himmlischen Vater. Aber nicht nur das, sondern aus dem Wenige wird auf einmal sehr viel. Der Herr blickt zum Himmel, dankte, brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk und sie aßen alle und wurden satt. In seinen Händen wird aus wenigem viel.
Das ist hier ein Wunder. Das ist ja wirklich also nicht etwas, wo man ganz einfach rational erklären kann. Das ist ein Eingreifen des Herrn Jesus Christus als Schöpfer, dass er, der Schöpfer, Brot schafft. Es ist ein Wunder. Er schafft Brot. Und dieses Wunder dürfen Kinder Gottes erleben, nicht in dem Sinn, dass wir jetzt Brot vermehren. Das ist nicht unser eigentliches, sagen wir mal, was wir erfahren und erleben. Aber wir dürfen erleben, wie der Herr Jesus aus dem Wenige, was wir sind, als Sünder kommen wir zu ihm. Nicht nur, als wir den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben, sondern auch, wenn wir jeden Tag zu ihm kommen, kommen wir als Sünder zu ihm. Und wir dürfen es erleben, wie er aus dem Wenige, was wir sind, viel macht. Das ist etwas, wo der Einzelne dann auch persönlich nicht verzweifeln muss an sich. Ich bin wenig, ich kann wenig, ich bin vielleicht von meiner Seite aus ängstlich und traue mir gar nicht zu, etwas zu erreichen. Aber das ist alles gar nicht schlimm. Er kann aus wenig viel machen. Das ist etwas, was jetzt, wenn ich das jetzt sage, dann ist das etwas, was nur diejenigen wirklich auch verstehen und auch nachempfinden können, die mit Jesus leben. Denn dort ist es fortwährend so, wir bringen ihm unseren Müll, unseren Schrott, unseren Unrat, unseren Dreck. Wir bringen ihm alles, was nichts ist. Und wir empfangen von ihm lauter Segen, lauter Gnade, Liebe, Zurechtweisung auch manchmal. Auch, dass er uns zurechtbringen muss. Ja, uns erziehen oder auch züchtigen muss. Das ist auch manchmal der Fall. Aber das ist das Erleben, so erlebt ein Kind Gottes es. Er macht aus meinem Elend Herrlichkeit. Er macht aus meinem Versagen ein großes Segen und die Fülle ist auf einmal da. Aus meiner Armut wird auf einmal ein Reichtum und ich habe ein Erbe, ewiges Leben. Kennt ihr das? Oder freut ihr euch daran? Der natürliche Mensch freut sich an seiner Fülle. Ich habe, ich bin. Und das zieht sich durch das Leben des natürlichen Menschen hindurch, weil er gar nicht an etwas anderes denken kann als nur an sich und seinen Erfolg, was er ist und was er kann. Während der Christ, das Kind Gottes, davon lebt, was der Herr Jesus ist und was der Herr Jesus kann. Deswegen ist es diese Zuversicht. In seine Hände wird aus wenig viel. Ein großes Wunder. Das ist schön. Und jetzt dürfen Sie diesen Überfluss des Herrn Jesus Christus austeilen. Das ist das Letzte. Ich bin gleich zum Ende gekommen. Das sagte der Herr Jesus. Er gab diese Brote den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Matthäus 14, Vers 19. Das ist nun, was Sie lernen dürfen. Sie dürfen von dem Überfluss, den der Herr Jesus Christus auch nun bewirkt hat, sie dürfen diesen Überfluss verteilen. Ich will euch mal versuchen, an einem Beispiel das zu erklären. Stellt euch vor, in eurer Arbeitssituation ist also Streit entstanden zwischen Arbeitskollegen. Und jetzt ist der Normalfall, dass man sich streitet und unversöhnlich ist. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben hier es mit dem Kind Gottes zu tun. Und dieses Kind Gottes zeigt diesem anderen Menschen aus dem Überfluss der Gnade, welches es selber erfahren hat, ich kann dir vergeben, ich kann dich lieben, obwohl du mich nicht liebst. Ich kann sogar mein Leben für dich auch, also dir helfen, dir beistehen. Ich will das nicht gleich sagen, für dich hingeben, das ist vielleicht dann fast zu viel gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann für dich da sein, obwohl du mir entgegenstehst, obwohl du mich hast, kann ich dich lieben. Das ist genau das, was hier steht. Da ist etwas, was der Herr Jesus bewirkt hat, ein Wunder. Und nun sagt er seine Jünger, gebt ihr das dem Volk. Von dem, was ich geschaffen habe, gebt es ihnen. Ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Der Herr hat uns geschaffen zu neue Kreaturen. Und nun dürfen wir von dem, was der Herr Jesus in uns gewirkt hat, weitergeben, von diesem Überfluss. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist das, was wirklich die Welt nicht hat. Wollen wir ihnen Brot geben, dann sagen sie, wir haben viel besseres Brot. Wollen wir ihnen Kleidung geben, sagen sie, wir haben viel bessere Kleidung. Aber das fällt auf, wenn mitten in einer Gemeinschaft, wo alles kaputt geht, Menschen da sind, die von der Liebe Gottes erfüllt sind und in Gnade und Barmherzigkeit sich den Verlorenen zuwenden. Aus der Fülle Jesu Christi, nicht aus sich selbst verherrlichend, sondern zu sagen, weißt du, der Herr Jesus hat mir immer wieder vergeben und vergibt mir jeden Tag neu. Und ich möchte dir auch vergeben. Der Herr Jesus liebt mich, obwohl ich nicht liebenswert bin. Und ich möchte dich auch lieben. Oh, aus diesem Überfluss weiterzugeben. Das macht uns wirklich zu Salz und zu Licht. Das ist unser Auftrag, das lernen die Jünger hier. Und das, was sie hier an Speise weitergeben, das ist dann nachher das Evangelium, was sie weitergeben. Das sind nachher die Striemen, die sie geschlagen bekommen, wenn sie ausgepeitscht werden, wo sie aber aus dem Überfluss der Gnade und Liebe Jesu leben und nicht sagen, der hat mich schlecht behandelt, den lehne ich ab. Den kann ich gar nicht lieben, dem kann ich gar nicht vergeben. Der Kerkermeister in Philippi, wenn er heute hier stehen würde, könnte uns erzählen, der Paulus und der Silas waren bei mir im Gefängnis. Und ich habe sie wirklich gut also zugeschnürt mit Kette. Ich habe mich hässlich gegenüber ihnen verhalten. Aber als das Erdbeben kam und ich mir das Leben nehmen wollte, stürzte sie sich auf mich zu und sagte, mach das nicht. Und erzählte mir von Jesus. Das ist es. Das ist es, was auch unser Auftrag ist. Dazu hat der Herr uns errettet. Nicht nur allein dazu, aber das ist ein Ziel, was er auch uns mit aufs Herz legen möchte, von dem Überfluss, den er wirkt, in unserem eigenen Herzen auch wirkt, dass wir davon weitergeben und für andere ein Segen sein können. Nun, lasst uns hier abschließen und ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass wir bei dir in der Lehre sind. Wir haben eine Verantwortung, die manchmal uns fast zu groß erscheint. Und wir haben noch nicht genügend Vertrauen. Aber wir dürfen dich immer besser kennenlernen, weil du dich weiter uns offenbarst, so wie du es bei den Jüngern getan hast. Ach Herr, wir danken dir dafür, dass du uns lehrst, dass du uns trägst, dass du uns hältst und dass du uns anleitest, wenn wir mal gar nicht weiter wissen und wie die Jünger dastehen und sagen, diese Aufgabe können wir gar nicht erledigen. Oh, du hast Antworten, du hast Wege. Oh Herr, bei dir ist das Leben und die Fülle. Und wir leben in einer Welt, wo diese Fülle von dir gar nicht mehr bekannt ist. Nun, bitte steh uns bei, wenn wir in dieser Welt leben, von dir und deiner Fülle weiterzugeben. Amen.
Amen.